Willkommen zum Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung. Kunststück.
Ja, liebe Kunst- und Kulturinteressierte, ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast. Heute ein ganz besonderer, weil wir uns sozusagen zwischen den Sphären und den Arbeitsgebieten der Kreativen bewegen und versuchen, ein Profil zu erstellen von einem ganz außergewöhnlichen jungen Mann, der heute bei uns zu Gast ist und der auch zur Förderung durch den Else-Heidegger-Fonds eingeladen wurde. Willkommen, Steffen Schröder.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Hallo.
Wenn ich sage, wir versuchen, ein Profil zu erstellen, dann bedeutet das, dass wir versuchen, die kreativen Arbeitsgebiete von dir, Steffen, so ein bisschen auszuloten und zu gucken, wie sich wann, wie, was, wo entwickelt hat. Ja. Damit haben wir ganz schön zu tun, denn du bist erst 50, stimmt das?
Ja, mhm, genau.
Du bist erst 50 und hast schon ein so reich gefülltes Leben hinter dir, was den kreativen Bereich anbelangt, privat durchaus auch. Drei Söhne und eine wunderbare Frau. Das läuft alles ganz wunderbar, aber nun müssen wir sehen, wie die Kultur darauf reagiert, auf eine solche Biografie. Ja. Am Anfang deines Weges steht die Schauspielerei.
Genau, damit habe ich angefangen. Ja, ich bin 50, insofern danke für den jungen Mann. Ich habe angefangen mit Schauspielerei und habe an der Folkwang-Hochschule in Essen Schauspiel studiert. Habe aber während des Studiums auch die Möglichkeit bekommen, ein Engagement am Schauspielhaus Wien anzunehmen und habe dann ein Urlaubssemester genommen und bin nie zurückgekehrt, sondern das ging dann immer weiter nach diesem Urlaubssemester und ich kam dann recht schnell ans Wiener Burgtheater, wo ich dann fest engagiert war, unter Klaus Peimann noch, und dort habe ich meine Frau kennengelernt, die damals auch Schauspielerin da war. Und ja, später bin ich mit Klaus Peimann dann ans Berliner Ensemble gewechselt und habe dann aber auch irgendwann freigearbeitet und dann recht viel auch gedreht.
Ja, das ist schon fast ein eigenes neues Gebiet, der Film und Fernsehen. Wahrscheinlich ist es so, dass wir ja alle diese Vierecksaugen haben, durch das viele Fernsehschauen. Das wird auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht der Fall sein. Und sie werden dich kennen aus verschiedenen Krimiserien, vor allem aber aus Soko Leipzig, wo du eine führende, tragende Rolle gespielt hast.
Ja, da war ich doch, ich glaube, fast 10 Jahre Kommissar. Also das sind, und da haben wir ja einen enormen Output mit 25 Folgen im Jahr. Also ich habe da insgesamt, ja, so an die 200 Folgen habe ich auf jeden Fall in etwa da gespielt.
Und alle Theaterschauspieler erzählen, dass sie einerseits unbedingt ein Fernsehengagement haben möchten, nicht zuletzt auch aus finanziellen Gründen. Wir wissen um die prekäre Lage der Schauspieler. Aber es lässt sich halt sehr schwer mit dem Terminplan koordinieren, oder die Terminpläne lassen sich schwer kombinieren. Das war bei dir wahrscheinlich auch so.
Ja, ich hatte zu Beginn noch ein Zwei-Personen-Stück, was ich mit Michael Degen gespielt habe, als ich anfing bei der Soko Leipzig, und das war dann auch immer schwierig, diese paar Vorstellungen zu koordinieren, aber ich hatte halt dieses Engagement schon unterschrieben, insofern konnten sie das nicht verhindern, sage ich mal. Aber ja, wenn man so eine große durchgängige Rolle hat, dann ist daneben oft wenig möglich. Aber immerhin, das Schreiben, das hat dann geklappt, weil da kann ich natürlich mich selber zeitlich alles koordinieren, und das ist dann so in der Hinsicht zumindest einfacher, das miteinander zu verbinden.
Ja, so, und wie du das erzählst, ist es natürlich alles ganz schnell gegangen und auf wundersamen Wegen, das ist ja nicht ganz so. Und du musst uns vor allem erklären, warum dich die Sprache, das Wort so fasziniert haben, oder vielleicht ist es auch etwas ganz anderes an der Literatur, vielleicht geht es um das Geschichten erzählen, dass du eine doch veritable Theaterkarriere an den Nagel gehängt hast. Denn du hast ja de facto aufgehört.
Ja, also ich hoffe immer, dass ich auch wieder Theater spielen werde. Aber die letzten Jahre hat das nicht geklappt. Ich meine, jetzt arbeite ich wieder frei, habe ja auch dieses Engagement bei der Serie aufgehört, weil ich eben wieder mehr Zeit haben wollte. Und bin auch gerade mit ein paar Theatern im Gespräch. Vielleicht ergibt sich da wieder was. Das würde mich freuen, weil nur zu schreiben ist dann doch ein recht einsames Geschäft. Also ich versuche da immer nochmal irgendwie auch nochmal zu spielen, aber das ist nicht so ganz einfach. Die letzten Jahre habe ich dann eigentlich fast ausschließlich geschrieben.
Und was war es, was dich zu dieser Entscheidung geführt hat? Es hätte ja auch anders sein können.
Ja, das ist so, also im Grunde im Nachhinein betrachtet wollte ich durchaus als Kind auch Schriftsteller werden und habe als Kind
sehr viel geschrieben. Aber Kinder wollen alle Schauspieler werden.
Ja, das kam eigentlich bei mir erst sehr viel später. Das kam erst so in der Schulzeit, so mit 16 habe ich dann irgendwie Schultheater gespielt und dann kam irgendwie der Wunsch, Schauspieler zu werden. Aber also als Kind wollte ich durchaus auch Schriftsteller werden und habe viel geschrieben, so kleine Geschichten, Märchen. Und als ich 16 war, habe ich viel Schultheater gespielt, dann wollte ich erstmal Schauspieler werden und das ist dann so das, was ich erstmal verfolgt habe. Aber für mich liegt beides auch sehr nah beieinander, weil letzten Endes ist man ein Geschichtenerzähler, denke ich. Und deswegen haben diese beiden Berufe für mich auch sehr viel miteinander zu tun. Aber schlussendlich kam es dazu, als ich dieses Zwei-Personen-Stück mit Michael Degen spielte, habe ich damals angefangen als ehrenamtlicher Vollzugshelfer, nennt sich das, einen Häftling in der JVA Tegel zu betreuen. Und darüber hat mein inzwischen verstorbener Kollege Michael Degen, mit dem ich eng befreundet war, der war davon immer sehr fasziniert und fragte mich bei jeder Vorstellung, was gibt's Neues aus dem Knast? Und Michael sagte dann immer, darüber musst du ein Buch schreiben. Die Leute müssen doch erfahren, wie es in einem Gefängnis zugeht. Und diese Idee entstand damals. Und ich habe dann in der Tat dieses Buch geschrieben. Und das war mein erstes Buch, erschien 2017, was alles in einem Menschen sein kann. Begegnung mit einem Mörder.
Ja, genau. Du bist wie immer wieder zu schnell gehoppelt, galoppiert und hast gleich ein Buch übersprungen, nämlich das Debütbuch, wenn ich das richtig sehe, den Debütroman Der Sommer oder Mein Sommer mit Anja.
Aber der kam erst danach.
Ach, der kam danach.
Der kam danach, gut, okay. Genau.
Kannst du da zu diesem Roman noch etwas sagen?
Ja.
Damit unsere Zuhörer so ein bisschen und Zuhörerinnen ein bisschen wissen und Blut lecken, denn jedes Buch lohnt. Aber das werden wir noch ausführlicher beleuchten.
Ja, also Mein Sommer mit Anja, mein erster Roman, der erschien dann zwei, drei Jahre später, 2020, glaube ich. Und ich werde häufig gefragt, ob das eine autobiografische Geschichte ist. Das ist es so direkt nicht. Es ist durchaus fiktiv, aber das ganze Setting, da wo der Roman spielt, das ist sozusagen autobiografisch. Man kann sagen, es ist ein Neudeutsch, eine Coming-of-Age-Geschichte. Und es spielt in München in den 80er Jahren, nämlich genau da, wo ich selber aufgewachsen bin, neben einem damals berühmten Freibad Floriansmühle, was es heute nicht mehr gibt. Berühmt insofern und besonders, weil es zum einen vom Eisbach gespeist wurde und zum anderen ein Familienbetrieb war. Es war also das einzig private Schwimmbad in München und wurde von einer Familie betrieben. Und dieser Familie gehörte nicht nur dieses sehr, sehr schöne Freibad, sondern auch ein kleines oder ein Mehrfamilienhaus daneben, was direkt daneben lag in Freimann. Und in diesem Haus waren wir Mieter, da bin ich aufgewachsen. Und das hatte den großen Vorteil, dass man als Mieter freien Eintritt in dieses Schwimmbad hatte. Und deswegen sage ich immer, ich habe eigentlich meine Kindheit im Schwimmbad verbracht, zumindest den Sommer über, weil ich die ganzen Nachmittage natürlich da gewesen bin. Und da spielt dann auch ein Großteil dieses Romans. Es geht um den 14-jährigen Konrad, der einen geistig leicht beeinträchtigten Freund hat, Holger. Und diese beiden treffen auf ein Mädchen, nämlich Anja, die aus dem Heim ausgebrochen ist und in den Isarauen lebt.
Und auch so ein bisschen Bindestrich-rückt ist.
Ja, kann man durchaus sagen. Und diese drei jungen Menschen verbringen dann einen sehr heißen Sommer, der ihr Leben für immer verändern wird.
Ja, und du hast vorhin so ganz nebenbei gesagt, das Setting sieht so und so aus. Diese Frage stelle ich mir bei all deinen Büchern, ob das nicht auch immer grandiose Filmvorlagen wären. Ist das schon mal irgendwie erörtert worden oder bedacht worden, dass das starke Bilder sind, Settings eben?
Ja, also ich werde da öfters auch so gefragt. Ich sage mal, es ist ein bisschen, oder manche Leute sagen, das ist ein bisschen wie ein Film geschrieben. Da ist sicher was dran, weil ich sehr viel natürlich mit dem Film zu tun habe und deswegen denke ich schon auch ein bisschen in Schnitten denke, kann man sagen, oder gerne eben so gewisse Schnitte setze auch beim Schreiben. Und es ist auch so, ich habe das erste Buch schon mal, die Filmrechte mal verkauft, aber es ist ja immer sehr schwierig und ein sehr, sehr langer Weg, ob da jemals ein Film draus wird und so. Also bisher hat das noch nicht geklappt, aber kann ja noch passieren.
Kann ja noch passieren. Und den zweiten Roman, also der erste Roman sozusagen, aber der zweite, den wir nochmal kurz besprechen wollen, ist die Geschichte des Mörders, den du begleitet hast. Begleitest du ihn eigentlich immer noch?
Jein, sage ich mal. Jetzt ist es so, ich habe also 7 Jahre das als Vollzugshelfer, Micha, so heißt er im Buch, in der JVA besucht und er hatte eben lebenslängliche Haftstrafe für einen Mord, einen gemeinschaftlichen Mord. Und wir haben auch irrsinnig viel natürlich über diese Tat gesprochen. Das spielt dann alles eine große Rolle im Roman. Wie geht man mit so einer großen Schuld um? All diese Themen werden da ausführlich erörtert. Und er ist dann nach, ich glaube, 21, 22 Jahren Haft, also viele Menschen denken ja, lebenslänglich bedeutet 15 Jahre in Deutschland. Dem ist nicht so. Das ist so ein etwas weit verbreiteter Irrglaube. Lebenslänglich heißt in Deutschland wirklich ein Leben lang, mit der einzigen Einschränkung, dass man nach 15 Jahren begnadigt werden kann. Wobei die Betonung auf kann liegt, wenn man keinen Antrag auf Begnadigung stellt, dann bleibt man ein Leben lang in der Haft, bis man tot ist. Und wenn man einen stellt, dann muss der erstmal bewilligt werden, was in den seltensten Fällen sofort passiert, sondern meistens brauchst du da mehrere Anläufe für. Und der Schnitt für eine lebenslängliche Haftstrafe, für eine gewöhnliche, sage ich jetzt mal, lebenslängliche Haftstrafe, das klingt kurios, dieses Wort in dem Zusammenhang, aber es gibt ja dann noch besondere Schwere der Schuld und Sicherheitsverwahrung und solche Dinge, das ist nochmal was anderes. Aber für eine lebenslängliche Haftstrafe liegt der Schnitt in Deutschland so bei 20 Jahren in etwa. Und Micha ist also so nach 21, 22 Haftjahren vor in etwa 2 Jahren entlassen worden. Und wir haben immer noch Kontakt. Ich habe gerade vor 2, 3 Wochen ihn getroffen und er ist zum Glück ganz stabil, kann ich sagen, oder und steht gut im Leben und ich bin froh, dass das so ist und so läuft und hoffe, dass das so bleibt.
Ja, nichts ist so, wie es scheint. Man könnte jetzt meinen, dass du vor allem auf der Täterseite interessiert unterwegs bist, aus welchen Gründen auch immer. Dem ist nicht so. Du hast die Opfersicht ganz klar in der Perspektive, unter anderem durch dein Engagement für den Weißen Ring.
Ja.
Wie ist es dazu gekommen?
Ja, es ist so, dass ich den Weißen Ring sehr lange kenne und ich habe mich eigentlich immer mit beiden, oder ich habe mich erst auch viel mit der Opferhilfe-Seite beschäftigt und bin darüber irgendwann auch auf die Täterseite gekommen. Ich habe mich gefragt, wie kommt ein Täter überhaupt dazu, eine Tat zu begehen? Wo rührt sowas her? Wie entwickelt sich jemand so? Die kommen ja so wahrscheinlich auch nicht auf die Welt oder doch. Und all diese Fragen haben mich beschäftigt und vor allem auch dadurch, dass ich als Schauspieler schon sehr jung Erfahrungen mit Gefängnissen gemacht habe. Also ich habe in meiner allerersten Fernsehhauptrolle, das war ein Fernsehfilm für die ARD, als ich noch auf der Schauspielschule war, habe ich den gedreht und die Figur landete irgendwann auch im Knast und wir drehten in einem stillgelegten Trakt der JVA Aachen. Und es war aber so, wir drehten da und im Hof sah man aber die echten Knackis da mitunter ihre Runden ziehen und Ja, in der Kantine wurden wir von einem sehr freundlichen älteren Herrn mit Currywurst und Pommes bewirtet und da habe ich damals auch dann irgendwie den, saß da irgendwie mal mittags mit dem JVA-Direktor mit am Tisch und ab dann fragt man immer so ein bisschen neugierig, warum sitzt der eigentlich? Der wirkte so wahnsinnig freundlich und harmlos. Dann sagte die mir, ja, das ist ein Pädophiler, der hat also mit kleinen Jungs sexuelle Straftaten, mehrfach Täter, der wird übermorgen entlassen. Und damals habe ich so gedacht, ob dieser Mensch hier gelernt hat, wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man mit Kindern umgeht, ob er hier etwas über Liebe gelernt hat, das konnte ich mir irgendwie schwer vorstellen. Oder was passiert mit dem, was macht er als nächstes, wenn er draußen ist? Funktioniert das Prinzip Besserungsanstalt? Und das hat mich eigentlich immer beschäftigt und so bin ich irgendwann auch auf die Täterseite gekommen und vielleicht wichtig zu sagen, also ich habe sehr viel mit schwerwiegenden Straftätern zu tun, die ja zum Glück die absolute Minderheit in unseren deutschen Gefängnissen sind, muss man immer dazu sagen. Die meisten Leute sitzen zum Glück nicht wegen irgendwelcher grauenhaften Gewalttaten, sondern wegen Betrugsdelikten, Diebstahl, solchen Sachen. Aber die Menschen, mit denen ich zu tun habe, haben eben wirklich sehr schwerwiegende Gewalttaten begangen. Und ich habe aber festgestellt, dass Gewalt sich eigentlich immer in Kreisläufen bewegt und deswegen ist es schon rein aus Präventionsgründen, denke ich, sehr wichtig, sich mit dieser Tatsache zu beschäftigen. Denn die Menschen, die ich treffe, haben alle eines gemeinsam, dass sie als Opfer auf die Welt gekommen sind. Und das sage ich nicht, um irgendwie Verständnis für Täter zu erwecken, darum geht es nicht. Aber es ist wichtig, sich diesen Zusammenhang anzugucken, um irgendwann einen Ausweg aus dieser Gewaltspirale zu finden, muss man, glaube ich, überhaupt erstmal sich darüber klar werden, wie kommt ein Mensch dazu, Täter zu werden. Und dafür ist es wichtig, sich das genau anzusehen.
Also würdest du, wenn man es ganz radikal kondensiert, sagen, dass die Besserungsanstalt nicht funktioniert?
Das ist sehr komplex. Ich sag mal so, ich glaube, man sollte gut abwägen. Also erstens finde ich ganz wichtig, dass Menschen, die unsere gesellschaftlichen Regeln mit Füßen treten, das muss Folgen haben und diese Folgen müssen auch schmerzhaft sein, ohne Frage. Aber es ist so, dass ich von vielen Tätern weiß, die wirklich richtig schlimmen Dinge haben sie überhaupt erst im Gefängnis gelernt. Und ich glaube, dass auf der einen Seite man für geringere Delikte, die uns jetzt nicht wirklich als Gesellschaft gefährden, mehr nach Strafen suchen muss, die wehtun, aber vielleicht nicht automatisch Gefängnis bedeuten. Also es sitzen ja bei uns in Berlin zum Beispiel, ich glaube, 30 Leute in etwa in der JVA Tegel wegen Schwarzfahrens. Das ist natürlich absurd, ja. Die also nie ihre Tickets bezahlt haben und irgendwie durch den Wind sind, vielleicht auch auf Droge oder irgendwas, das nicht gebacken kriegen und irgendwann dann da irgendwie eine geringe Haftstrafe von so und so viel Tagessätzen haben. Aber das ist natürlich absurd. Die kosten Geld und die lernen da drin den richtigen Schwachsinn. Und andererseits gibt's, glaube ich, Täter, bei uns ist es ja so, dass selbst jemand, der sicherheitsverwahrt ist, eigentlich immer noch die Perspektive einer eventuellen, irgendwann in der Freiheit wieder zu enden, haben muss. Und ich glaube aber auch, dass es leider Täter gibt, die so gefährlich sind, dass man sie wahrscheinlich nie wieder rauslassen sollte. Und dann vielleicht nach Wegen gucken müsste, wie man einigermaßen human diese Menschen für immer unterbringen kann, auf eine humane Art und Weise irgendwo, was vielleicht ein bisschen freundlicher ist. Also bei uns die Sicherheitsverwahrung, ich kenne auch solche Häuser, ja, zum Beispiel in Tegel gibt es auch ein neues Haus für Sicherheitsverwahrung. Die sind nicht gerade, also das ist, ja, da will man, das ist auch ein eigenes Kapitel in meinem Buch, das Haus der toten Augen heißt das, knastintern, weil das natürlich alles Menschen sind, die keine Perspektive mehr haben und das sieht man an den Augen. Aber also ich denke, man muss solche Menschen menschlich unterbringen, aber es gibt eben auch Leute, die man vermutlich nie wieder rauslassen sollte. Das ist, glaube ich, jeder, der sich da mehr mit beschäftigt hat, ich glaube, die meisten Menschen, denke ich, würden mir da zustimmen.
Ja. Beschäftigung, sagst du, Steffen, ich glaube, so einen Stoff kann man nicht verarbeiten, so ein Buch nicht schreiben, wenn man nicht auch sich selbst verortet in dieser ganzen komplexen Lage und des Themas, dessen du dich angenommen hast. Gab es da Momente, wo du vielleicht gedacht hast, naja, wenn ich jetzt an der Weggabelung irgendwo anders gestanden hätte, wer weiß, was aus einem selbst geworden wäre?
Ja. Absolut. Also ich glaube, da spielen ja viele, viele Faktoren eine Rolle. Und ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich auch eine Zeit hatte, so mit als Heranwachsender, als Jugendlicher, wo einiges so ein bisschen schief lief. Und wo ich auch im Nachhinein betrachtet Glück gehabt habe, dass ich vielleicht nicht irgendwie tiefer abgerutscht bin, dass ich nicht richtigen, ernsthaften Mist gebaut habe. Und wo ich aber gemerkt habe, das ist manchmal sehr, liegt das sehr nah beieinander, ob Dinge schief laufen oder nicht, ob man auf die schiefe Bahn gerät oder nicht. Ich habe seinerzeit ganz gut die Kurve gekriegt, aber das hätte sicher auch anders laufen können. Mhm.
Ja, und dann kommt als dritter Roman ein wunderbares Buch mit einem sehr schönen poetischen Titel, Planck, oder wie das Licht seine Leichtigkeit verlor. Das ist auch wieder eine Geschichte, wo ein interessanter Charakter im Mittelpunkt steht. Planck, den wir als Wissenschaftler kennen, hast du durchgeleuchtet und durchbeleuchtet.
Ja.
Erzähl uns davon.
Ja, ich werde häufig gefragt, wie ich auf dieses Thema gekommen bin. Es ist so, dass ich sehr, sehr weitläufig mit Max Planck verwandt bin, in der Form, dass meine Ur-Urgroßmutter seine Schwester, beziehungsweise streng genommen Halbschwester war. Der Vater hatte nochmal neu geheiratet, aber nachdem die erste Frau verstorben war. Aber dadurch war mir diese Geschichte, es geht im Wesentlichen um Max Planck und seinen Sohn Erwin, und ich kannte das eben bei mir aus der Familie. Max Planck ist sicher allen ein Begriff, aber die wenigsten Menschen wissen, dass er einen Sohn hatte, Erwin Planck, der Staatssekretär war unter den letzten Kanzlern der Weimarer Republik und der dann am Tage von Hitlers Regierungsantritt seinen Hut nahm und sich aus der Politik zurückzog, indem er sagte, dieser Mann wird einen Verbrecherstaat errichten. Später in den Widerstand ging und dann im Rahmen des Attentats vom 20. Juli verhaftet wurde. Und in dieser Zeit spielt dieser Roman. Es werden zwei Vater-Sohn-Geschichten miteinander verknüpft. Es geht dann auch noch um Albert Einstein, mit dem Max Planck eng befreundet war. Und der Planck gilt ja auch als Entdecker von Einstein. Und Albert Einstein hatte wiederum einen Sohn, der zur gleichen Zeit, während Erwin im Gefängnis in der JVA Tegel saß, hatte Albert Einstein einen Sohn Eduard, der schizophren war und im Burghölzli in der Psychiatrie saß.
In der Schweiz.
Und in der Schweiz, genau, in Zürich. Und diese beiden Vater-Sohn-Geschichten sind so miteinander verflochten.
Und es sind zwei Vater-Sohn-Geschichten mit zwei völlig unterschiedlichen Vätern.
Ja.
Ein paar Stichworte dazu.
Ja, Max Planck war ein sehr konservativer, patriotischer Mann, ein großer Familienmensch war und der also ein sehr enges Verhältnis mit seinem Sohn hatte. Und in seiner Verzweiflung viele, viele Schritte unternimmt, um seinen Sohn irgendwie zu retten.
Und er selbst ist ja auch unter Druck, weil von ihm ein...
Von ihm wird verlangt, dass er ein
Bekenntnis
zum Führer abgibt. Und das ist so die Ausgangssituation des Romans, wo ich mich auch immer gefragt habe, was macht man nur in so einer Situation, wenn man Planck, sehr konservativ, ein Patriot, aber nie ein Nationalsozialist gewesen und hatte also nichts für den nationalsozialistischen Gedanken übrig. Aber wie geht man jetzt in so einer Situation damit um? Er hat bisher versucht, sich aus der Politik rauszuhalten und nun soll er also ein Bekenntnis zum Führer abgeben. Und was macht man als Vater in so einer Situation, wenn man so prominent ist und vielleicht, wenn man jetzt sein Fähnchen nach dem Wind ausrichten würde, vielleicht könnte man dadurch den Sohn irgendwie retten? Fragezeichen. Und falls ja, macht man das oder nicht? Oder also wie verhält man sich da?
Furchtbare Gewissensnöte.
Das ist eine schreckliche Gewissenskampf. Und wie er sich da entscheidet, will ich jetzt nicht zu viel verraten. Aber das ist eine sehr, sehr schwierige Ausgangssituation, in der er sich da befindet.
Und Einstein war
dem die
etwas beiden. Ruppig.
Einstein wiederum, der sich ja politisch ganz klar immer als absoluter Anti-Nazi positioniert hat und da, sag ich mal, auch den Mund sehr weit aufgerissen hat und früh in die USA gegangen ist und nie wieder zurückgekehrt ist. Und der dann übrigens, was auch nicht so bekannt ist, aus seiner Immigration heraus unglaublich viel menschlich geleistet hat, indem er wahnsinnig vielen, man weiß gar nicht wie vielen, auf jeden Fall Hunderten von jüdischen Mitbürgern das Leben gerettet hat, indem er also Gutachten erstellt hat, Bürgschaften geschrieben hat für Menschen, die er nie in seinem Leben auch nur gesehen hatte. Also damit auch ein ernsthaftes, natürlich auch rechtliches Risiko eingegangen ist, wenn er dafür Leute gebürgt hat, die er gar nicht kannte. Also das fand ich sehr, sehr bemerkenswert und war dann allerdings umso überraschter, als ich dann so recherchierte, wie er sich gegenüber seiner eigenen Familie verhalten hat. Und das war dann sehr, ja, man kann sagen, zum Teil verstörend. Also er hat ja zwei Ehefrauen nacheinander gehabt, die unter ihm doch auch ziemlich gelitten haben, kann man sagen. Und zu den Söhnen gibt es also Briefe, die teilweise, ja, also von einer enormen emotionalen Kälte, Zeugen, das konnte ich also überhaupt nicht in Einklang bringen mit diesem Mann, wie ich ihn sonst so oft auch als eben sehr herzlich erlebt habe. Aber in diesem familiären Umfeld fand ich das doch recht, zum Teil recht erschreckend.
Das bringt mich zu einer Frage, kurzer Seitenweg. Schriftsteller berichten immer wieder darüber, dass die Figuren, die sie erschreiben, mit einmal ein Eigenleben entwickeln und sich entwickeln, ohne dass der Schriftsteller, die Schriftstellerin da noch großen Einfluss drauf hätten. Es ist etwas zugespitzt formuliert, aber dieses Eigenleben der Figuren wird immer wieder angesprochen. Ja. Deine Figuren sind von deiner Recherche und deinem Wissen ganz durchdrungen. Kennst du dieses Gefühl, dass du...
Ja, also das können die Zuschauer jetzt nicht sehen, aber ich sitze hier und grinse breit, weil das etwas ist, was ich in der Tat sehr, sehr gut kenne, dass ich so das Gefühl habe, das habe ich mehrfach erlebt beim Schreiben und auch bei dem Planck-Roman, dass irgendwann etwas passiert, wo sich die Romanfiguren ins eigene Leben reinarbeiten und umgekehrt auch das eigene Leben irgendwann Dinge irgendwie im Roman, dass es da auf einmal Überschneidungen gibt oder dass sich gegenseitig es da Wechselwirkungen gibt. Das ist ganz kurios. Und das war auf jeden Fall auch bei diesem Roman der Fall, wo ich dann auf sehr, sehr kuriosen Wegen einen Nachlass entdeckt habe, einen unbekannten Nachlass, vor allem eben Erwin und Nelly Planck. Nelly war also die Ehefrau des Widerstandskämpfers, eine sehr, sehr moderne Frau, die Ärztin war an der Charité unter Ferdinand Sauerbruch, dem berühmten Chirurgen. Und da habe ich dann so einen Nachlass entdeckt und der hat mir dann nochmal unglaublich viel Einblick in diese Familie gegeben. Und das war sehr, sehr spannend.
Nelly Planck, eine moderne Frau, wie du sagst, das ist auch das Stichwort für den vierten Roman, der im März erscheinen wird, am 31. März erscheinen wird.
Am 11. März.
Am 11. März erscheinen wird.
Ja.
Und in dessen Mittelpunkt auch eine sehr starke Frau steht, eine unglaublich interessante Person, eine Erscheinung in den vergangenen Jahrzehnten. Und der widmest du sozusagen ihre Lebensgeschichte, wenn man so will.
Ja.
Anita Berber, Tänzerin in Berlin, aber nicht nur.
Ja, Genau, ja. Anita Berber, Tänzerin und Schauspielerin, in den 20er Jahren in Berlin und Wien hauptsächlich, wobei sie dann auch noch, ja, gibt auch noch einige andere, der Roman spielt dann teilweise auch noch in Damaskus, sie ist dann, hat eine riesige Tournee gemacht und ist ja sehr, eine sehr, ja, ich fand das eine unglaublich spannende Frau, die mir bei der Recherche, also, ja, mich irrsinnig oft einfach, ja, so nochmal so überrascht hat und fasziniert hat. Und es war auch da sehr spannend, weil man eben, ja, ich konnte in diesem Leben so vieles, als Schauspieler ist mir natürlich vieles auch einfach bekannt oder sage ich mal, sieht man gewisse Muster, die vielleicht bis heute man gültig sind. Ich fand es von daher sehr, sehr spannend, diese Recherche, aber es ist ja eine Frau, die erstmal so heute noch aufgrund ihrer Skandale vielen in Erinnerung ist oder ein Begriff ist. Und ich fand es sehr kurios auch nochmal, wie in dieser Zeit, das spielt so hauptsächlich in den frühen 20er Jahren, wie viel Parallelen es zu heute gibt. Das war manchmal auch fast etwas gespenstisch. Hat mir aber auch Spaß gemacht, so Dinge nochmal rauszuarbeiten. Und auf jeden Fall, das Buch heißt Der ewige Tanz und erscheint im März.
Das Buch, die Geschichte beginnt damit, dass Anita Berber im Krankenhaus liegt.
Ja, sie ist ja...
Ein dunkles Ende naht.
Genau. Sie ist, beginnt hier in Berlin, wo sie also im Bethanien-Krankenhaus lag. Und sie ist 29 Jahre alt und so viel kann man verraten. Sie ist ja mit 29 Jahren gestorben, ist an Tuberkulose, an Schwindsucht erkrankt. Und der Roman ist so aufgebaut, dass ausgehend von dieser Situation, wo also nochmal verschiedenste Freunde sie am Krankenbett besuchen, ihr Leben nochmal so Revue passiert. Und von dort aus ist dann also nochmal Exkurse in verschiedene Phasen ihres jungen, kurzen Lebens gibt.
Unterschiedlichste Facetten.
Genau.
Und eine Facette ist die bildende Kunst, interessanterweise.
Ja, ich glaube, die meisten Menschen ist Anita Berber sicher ein Begriff, auch einfach aufgrund dieses berühmten Gemäldes von Otto Dix, Bildnis der Tänzerin Anita Berber, ist ja so schon so
Ikone.
Das Gemälde der Weimarer Republik, kann man sagen, denke ich. Oder ein bis heute sehr, sehr berühmtes Gemälde, das in Stuttgart im Kunstmuseum hängt. Und das war auch für mich, ich habe damals ein Stipendium im Schriftstellerhaus Stuttgart gemacht und saß eigentlich an einem anderen Stoff, zu dem ich schrieb und kam dann nicht so richtig weiter. Und in meiner Verzweiflung bin ich da ins Kunstmuseum gegangen und habe mir die Dix-Bilder angesehen, von denen da einige tolle im Wesentlichen Ölgemälde hängen und unter anderem das Bildnis der Anita Berber. Und da dachte ich wieder, das war ein Gemälde, was mich schon immer beeindruckt hat. Und als ich zum ersten Mal vor dem Original stand, dachte ich wieder, wie kommt der Otto Dix dazu, diese Frau auf dem Gemälde, war sie war 25, als er sie da gemalt hat, wie kommt er dazu, sie als eine Frau zu malen, die aussieht, als wäre sie, ja, 60, 70 Jahre alt, eine wirklich alte Frau. Und dabei war sie 25. Wie geht das? Und dann habe ich an, und auch dieses kuriose Kostüm, das sie trägt, so ein rotes Kleid, was so fast Gummi-Latex-artig am Körper liegt und so einen eigenartigen Rollkragen hat mit so ganz vielen Falten.
Eine irrsinnige Haltung.
Haltung, absolut. Mit einem Arm, der fast wie so eine Schlange sich da um ihren Körper windet. Und dann habe ich angefangen, dazu zu recherchieren und habe mich eigentlich sehr, sehr schnell in diese Frau verliebt. Und und dann habe ich angefangen, weiter zu recherchieren und zu schreiben.
Großartig. Also wir sind sehr gespannt. 11. März im Kalender anstreichen und das Buch erstehen. Steffen, beim Weißen Ring ist das schon deutlich geworden und überhaupt im Kontext des Buches um die Begleitung eines Mörders. Gesellschaftspolitisches Engagement, bürgerschaftliches Engagement ist dir ganz wichtig. Das war auch für uns wichtig, weil wir gerne Stipendiaten haben, die nicht nur in ihrem Fach brillieren, sondern eben auch diese Facette im Auge haben. Kannst du noch mal ein, zwei Sätze sagen, was dich dazu geführt hat, dich so wirklich nachhaltig auf diesem Gebiet zu engagieren? Weil es ist ja nicht einfach irgendwie getan mit einer Spende oder irgendeinem Obolus oder einem oberflächlichen Lorbeerblättchen ähnlichen.
Ja, das ist richtig. Ich bin nach wie vor eben sowohl in der Opferhilfe da beim Weißen Ring als auch in der straffälligen Hilfe aktiv. Und ja, manchmal habe ich das Gefühl, es gibt Aufgaben, die man im Leben zugeteilt bekommt. Und ja, es sind auch nicht immer die man sich vielleicht direkt gewünscht hat oder so, aber irgendwann hat man diese Aufgaben und dann gilt es, sich denen zu stellen, weil ich sag mal, das ist nicht immer einfach, aber auch wenn ich mich zum Beispiel mit Tätern unterhalte, ich habe festgestellt, dass es in den Gefängnissen vielfach zu wenig Raum ist dafür, dass die Täter sich mit ihrer Tat wirklich auseinandersetzen. Also es wird ja häufig auch vorgeworfen und auch zu Recht vorgeworfen, dass irgendwie Täter ihre Tat verharmlosen, runterspielen. Sowas kennt man ja auch
aus,
sowas kennt man ja auch aus Prozessen zum Beispiel. Und ich habe festgestellt, es ist, glaube ich, wichtig. Es ist natürlich, es ist sehr schwierig, so eine sehr, sehr schwere Schuld zu tragen. Und es ist wichtig, die Leute, dass sie sie tragen, und aber man kann eben versuchen, doch Leuten auch dabei eine Stütze zu sein oder sie so ein bisschen dahin zu führen, und das funktioniert auch, aber das muss eben auch passieren. Und ich habe festgestellt, dass es sehr viele Menschen gibt, die dann einen solchen Täter entweder nur und ausschließlich das Böse in ihm sehen, und dann gibt es manchmal auch Menschen, die nur, ich sag mal, das Positive sehen, der ist doch eigentlich, was weiß ich, ein lieber Mensch, und der hat halt eine schwere Kindheit gehabt und dann so ein bisschen
Betroffenheit.
Ja, genau, und dann so ein bisschen die Tat aus dem Blick verlieren. Der sitzt ja nicht ohne Grund, und was der eigentlich getan hat. Und in diesem Kontext habe ich so festgestellt, dass ich diese beiden, also ich weiß nicht, ob das unbedingt eine Gabe ist, aber dass ich diese beiden Dinge nebeneinander sehen kann, ohne eins von beiden aus dem Blick zu verlieren, und dass ich mich mit jemandem über eine schreckliche Tat unterhalten kann, was nicht, auch mir nicht leicht fällt und was auch oft sehr, sehr lange nachhallt, aber ich kann mit ihm über diese Tat reden, ohne dabei zu sehen, dass er auch ein Mensch ist.
Ja.
Und ich kann mit ihm über seine menschliche, positive Seite reden und habe dabei trotzdem im Hinterkopf, dass er auch einfach furchtbarste Dinge tun kann. Und das ist mir irgendwann so klar geworden, dass das nicht so vielleicht alltäglich ist, und dass es deswegen da meine Aufgabe ist, so sehe ich das, zu versuchen, so ein bisschen eine Brücke zu bauen. Mhm.
Du lieferst automatisch das Stichwort, die Aufgabe eines Künstlers ist. In diesen Tagen, Überfall auf die Ukraine, der Nahostkonflikt, wird immer wieder das Engagement der Kreativen, sage ich mal, der Künstler eingefordert, weil sie angeblich eine besondere Verantwortung haben. Was ist denn ein politischer Künstler? Was zeichnet den aus? Und ist es denn überhaupt so, dass tatsächlich der Kreative, die Kreative eine besondere Verantwortung hat, aufgrund der Prominenz, aufgrund ihres Lebens?
Das denke ich schon. Ich finde, die Aufgabe der Künstler ist, den Finger in die Wunde zu legen und die Gesellschaft zu spiegeln. Und da muss jeder gucken, wo sein Feld ist, wo er das irgendwie gut kann. Also ich finde dann manchmal, ich sag mal auch so mit Social Media, ich tue mich da teilweise so ein bisschen schwer, wenn dann jeder Künstler zu allem irgendwie, ja, irgendwie so, sag ich mal, so ein bisschen seinen Senf dazu gibt oder so. Damit tue ich mich manchmal auch ein bisschen schwer, gebe ich zu. Aber ich finde es wichtig zu gucken, wo ist das Feld, in dem ja ich wirken kann und in dem ich meine Aufgabe sehe und dann da drauf hinzuweisen oder da den Finger in die Wunde zu legen. Und bei mir sehe ich das eben so ein bisschen, ich interessiere mich generell eben sehr viel für Gegensätzliches, für das Dazwischen. Ich habe viele, in meinen Büchern gibt es häufig, weil ich werde manchmal gefragt, die Bücher sind ja auf den ersten Blick sehr unterschiedlich. Also ein historischer Roman, in den 80er Jahren so eine Coming-of-Age-Geschichte, dann das mit dem Mörder. Das ist ja nicht ein Genre.
Ja.
Aber ich für mich sehe schon die Zusammenhänge da, ja, und finde, dass das sehr wohl alles was miteinander zu tun hat.
Ja.
Ich interessiere mich definitiv für Menschen am Rande unserer Gesellschaft und ich interessiere mich für das Dazwischen und für die Gegensätze. Deswegen ist auch Anita Berber so eine tolle Protagonistin für mich, weil sie eben auch diese Gegensätze verkörpert und in ihrer damaligen Zeit so eine unglaublich moderne und auch in gewisser Hinsicht sehr männliche Frau war, die gleichzeitig aber ein sehr weibliches Aussehen hat oder und auch eine sehr starke weibliche Seite, die auch bisexuell war und sehr angeeckt ist mit ihren gesellschaftlichen Vorstellungen. Also auch viele Themen, die heute wieder relevant sind. Aber in ihrem ganzen Leben, das hat sich für mich da so wunderbar gespiegelt, dieses Dazwischen und dieses auch letzten Endes dieses Hin und Her geworfen sein, was man dann als Künstler manchmal verspürt. Ja, das hat für mich jedenfalls auch sehr gut in diese Themenwelt gepasst, die mich interessiert und in der ich versuche, ein Bewusstsein zu schaffen.
Ja, das ist doch eine ganze Menge, wenn man das versucht. Es ist ja auch Anliegen der Konrad-Adenauer-Stiftung, diesen Kontakt mit den Kreativen zu suchen, weil wir eben wissen, dass wir Normalsterbliche nicht in der Lage sind oder nicht so sehr in der Lage sind, subkutane gesellschaftspolitische Prozesse zu erspüren, wenn die Kreativen sie schon bearbeiten. Deshalb ist natürlich die Kommunikation zwischen Politik und Kultur eine ganz wichtige und der Dialog zwischen einem Künstler, einer Künstlerin und einem Politiker, einer Politikerin von essentieller Bedeutung für ein Haus, das politische Bildung betreibt.
Ja.
Ich habe vorhin schon gesagt, du bist Stipendiat unserer Künstlerförderung. Was abschließend war und ist noch für dich von besonderer Wichtigkeit in diesem Stipendium? Was hat es dir gebracht?
Also ich finde den Austausch ganz toll, den wir dann vor allem eben an diesen intensiven Seminaren, die wir haben und hatten, zum einen mit den Trustees, was ja aber auch sehr, sehr interessante Persönlichkeiten sind, und dann eben mit den anderen Künstlern und Künstlerinnen. Und ich finde es so toll, dass es spartenübergreifend ist. Also ich fand es zum Beispiel auch, ich war auf der Folkwang Hochschule, oder heute heißt sie Folkwang Universität der Künste, aber das ist genau. Da war das zum Beispiel so, dass das eben auch nicht nur SchauspielerInnen da studiert haben, sondern auch die Tänzer und Musicals und die ganzen Musikinstrumente. Dass man dann eben nochmal mit anderen Künstlern aus anderen Sparten, das fand ich sehr, sehr, immer sehr gewinnbringend, und so finde ich das auch bei diesen Treffen des Stipendiums. Und dann natürlich ist die finanzielle Unterstützung jetzt auch in diesen schwierigen Zeiten, wo ein Corona zum Beispiel schon sehr getroffen hat. Also ich denke, mich hat es damals auf jeden Fall sehr getroffen und sicher viele andere Künstler auch. Also bei mir kam mein erster Roman raus 2020, und Ich hatte eine tolle Rezension in der Süddeutschen, was man sich immer, wovon man immer träumt, und gleichzeitig waren die Buchläden zu. Das war also ein Fiasko, kann ich nicht anders sagen. Und hat sich verkaufsmäßig also nur sehr, sehr gering bemerkbar gemacht. Und solche Dinge, also da ist man dann schon, und mit den Lesungen und so, das ist ja dann alles wahnsinnig eingebrochen, brauche ich jetzt nicht wieder alles hochwühlen, aber ich denke, jeder kann sich da noch gut genug dran erinnern. Das war doch eine sehr, sehr schwierige Zeit, und es ist natürlich, gerade auch wenn man dann schreibt und so wahnsinnig viel, das ist einfach ein sehr, sehr langwieriger und sehr, sehr zeitintensiver Prozess, und ja, man steckt da einfach Jahre Arbeit rein. Das war für mich auch nochmal, oder ist für mich immer noch was Neues, wenn ich als Schauspieler, selbst wenn es ein Spielfilm oder ein Mehrteiler ist, ja, das ist in der Regel eine Sache von einigen Wochen und dann ist das vorbei. Und so ein Roman, ich sitze da mindestens 2 Jahre bei Planck, das ist war ein bisschen so ein Lebensprojekt, wo ich eben schon als ganz junger Mensch irgendwann die Idee hatte, einen Roman darüber zu schreiben, habe immer nur gedacht, also da, ich traue mich einfach gar nicht, irgendwie Max Planck und Albert Einstein Sätze in den Mund zu legen. Das wage ich nicht. Das hat Jahrzehnte gebraucht, um sich da anzunähern, sage ich mal. Aber es ist ein jahrelanger Prozess, und wenn es dann irgendwann zu Ende ist, und das ist eben was ganz anderes, als ob man da steckt so viel Herzblut drin, das ist schon nochmal was anderes als bei einem Theaterstück oder einem Fernsehfilm oder einem Film oder so, weil es einfach auch immer eine ganze Lebensphase ist, die da drin steckt. Und das ist natürlich zum einen nicht einfach, als Schriftsteller davon zu leben, und zum anderen, ja, es ist so viel Lebenszeit auch, die da drin steckt, und damit auch ist natürlich auch immer eine gewisse Erwartungshaltung da, was es nicht ganz einfach macht, finde ich.
Also du kannst dich bisher, auch wenn es diesen unglücklichen Corona-Hintergrund gibt, der dich dann doch davon abgehalten hat, richtig viel Geld zu verdienen. wünschen wir uns, dass es jetzt bei dem vierten Roman ganz anders und glatt gehen wird, der ewige Tanz. 11. März, vormerken. Ich glaube, das ist wirklich ein Buch, das uns viel beschäftigen wird. Also das, was ich bereits gehört habe und gelesen habe, ist es ein Ereignis. Ich wünsche dir viel Erfolg, lieber Steffen.
Dankeschön.
Danke dir für deinen wunderbaren Austausch mit uns. Davon profitiert die Stiftung und unsere Stipendien. Und immer eine Freude. Alles Gute dir. Bye, bye.
Ja, ich freue mich auch. Ich habe zu danken. Vielen herzlichen Dank. Bis dahin. Tschüss.
Das war wieder ein Kunststück. Der Kulturpodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.